SRF 2 Kultur.
Und jetzt gibt's Gedichte. Sie hören Passage auf SRF 2 Kultur mit neuer Lyrik. Susanne Marie Vrage, Schauspielerin, wird interpretieren und vorlesen. Svenja Hermann, Lyrikerin, wird uns die Gedichte mit erklären. Mein Name Felix Schneider. Der Herbst 2014 war, glaube ich, ein guter Lyrikjahrgang. Wir haben an die 20 Lyrikbände gelesen und jeder von uns, jede, durfte einen Band vorschlagen für diese Runde hier. Wie leicht, wie schwer ist Ihnen denn Ihre Auswahl gefallen, Susanne Marie Vrage?
Mir ist sie sehr leicht gefallen, und zwar in dem Sinne, dass ich mich sehr schnell kapriziert habe auf eine junge Autorin und politische Aktivistin.
Svenja Hermann.
Mir ist es erst gar nicht leicht gefallen, doch dann kam mir ein Wattländer Lyriker in die Hände und dann fiel es plötzlich sehr leicht.
Mir ist es schwer gefallen, obwohl ich von der Wahl dann sehr überzeugt war. Aber ich hätte auch zur Not noch andere nehmen können. Es hat ein Stück Willkür, aber es ist eine wohl überlegte Willkür. Alle Gedichte, die wir hier lesen, finden Sie auf unserer Internetseite zum Mitlesen, wenn Sie das wollen. Im Hauptteil haben wir drei Bände ausgesucht und wir werden versuchen, jeden Band in das richtige Licht zu stellen. Zu jedem Band gehört auch eine bestimmte Lichtstimmung. Wir fangen an mit dem Band, den Svenja Hermann ausgesucht hat.
Bewegtes Leuchten von Jean-Pierre Schlunecker. Jean-Pierre Schlunecker ist 1925 in Vevey geboren. Er war Zeitgenosse von Paul Nizon, Philippe Jacoté und engagierte sich auch sehr für Literaturzeitschriften, unter anderem Rencontre, war auch Französischlehrer. Bewegtes Leuchten, das im Limmert Verlag erschienen ist, war für mich oder ist für mich eine wahre Entdeckung. 50 Jahre nach seinem Suizid sind nun 77 Gedichte auf Deutsch aus seinen 4 Bänden, die er zu Lebzeiten veröffentlicht hat, erschienen, übersetzt in einer ganz wunderbaren Übersetzung von Christoph Ferber. Und ja, diese Gedichte bewegen sich eigentlich zwischen zwei Polen, der Vitalität, der Liebe zum Leben und einer Kraft, die ins tiefste Dunkel getaucht ist. Das hat mich sehr berührt.
Das Licht, was zu Schlunecker passt, das haben wir schon im Titel. Bewegtes Leuchten, Lueur Mobile, das ist etwas Flackerndes, das ist ein etwas unheimliches Licht. Passt gut zu ihm, finde ich. Wir lesen jetzt mal ein Gedicht. Susanne Marie Vrage wird das französische Original und die deutsche Übersetzung lesen.
Genièvre. Parfois nos lèvres sont des baies de sève amère. Et si près de ton corps, je suis très loin de toi. C'est bien ta joue et ta bouche marquées, mais toi, tu n'es plus là. Une allumette brisée s'éteint entre les pierres sur le talus. Chaque pas résonne les flaques d'eau, sont des trous noirs où les nuages roulent comme la fuite que je lis dans ton regard. Mais tout à coup, comme l'enfant affolé, sort en hurlant de la maison qui brûle, tu fais des kilomètres en remontant le puits. Je te sens dans mes bras soudain lourde et vivante. Et c'est assez pour nous défendre de la nuit. Wacholder. Zuweilen sind unsere Lippen Beeren mit bitterem Saft. Und nahe an deinem Körper bin ich so ferne von dir. Es ist deine Wange und dein unverkennbarer Mund. Du aber bist nicht mehr da. Ein gebrochenes Streichholz erlischt zwischen Steinen am Abhang. Jeder Schritt hat ein Echo und die Wasserpfützen sind schwarze Löcher, in denen die Wolken sich wälzen, wie die Flucht, die ich herauslese aus deinem Blick. Doch jählings, wie das erschreckte Kind, wenn's aus dem brennenden Haus schreiend stürzt, sind's Kilometer, die du durchläufst, um den Brunnen hinaufzusteigen. In meinen Armen spüre ich dich plötzlich schwer und lebendig. Und das reicht, um uns vor der Nacht zu beschützen.
Wacholder von Jean-Pierre Schlunecker, gelesen von Susanne Marie Frage, hier in der Passage auf SRF 2 Kultur mit neuer Lyrik. Ja, es ist wohl ein Liebesgedicht, aber was finden Sie, ist das jetzt eine glückliche oder eine unglückliche Liebe?
Weder noch. Es geht nicht darum, ob es eine glückliche oder eine unglückliche Liebe ist, finde ich, sondern mehr, was auch zu der Liebe gehört. Nämlich, dass man sich fremd sein kann und weit voneinander entfernt sein kann. Ich finde, dass das Gedicht von dieser Dynamik lebt.
Und zwar finde ich eine ungeheure Dynamik. Also, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, oje, das stürzt aber ab in Depression. Und dann am Schluss zieht das dann plötzlich hoch von der Krise, von dieser Distanz, zieht das hoch in was? Ja, in eine gewisse Geborgenheit, um uns vor der, das reicht, um uns vor der Nacht zu beschützen.
Was ich auch finde, was die Gedichte von Jean-Pierre Schlunecker ausmachen, ist die Hingabe und die Aufrichtigkeit. Und ich empfinde auch zum Beispiel dieses Gedicht als enorm aufrichtig, weil es eben diese beiden Bewegungen beinhaltet, das Nahe und das Ferne. Am Schluss, in meinen Armen spüre ich dich plötzlich schwer. Was mir dazu noch eingefallen ist, ist es eben doch schwer. Diese Zeile, diese beiden Zeilen sind ja enorm tröstend am Schluss. Aber das Schwer ist ja doch da. Mhm.
Ich lese den Anfang, also eigentlich fast bis zum Schluss, wie so ein Resonieren, ein Alleinsein, eine ganz sehr große Einsamkeit des Ichs. Und dieses Schwer, plötzlich schwer und lebendig, lese ich als reell. Also davor ist es wie ein Nachtmahr, eine Paranoia fast auch, also etwas, was man selber bestimmt, Abwesenheit und Anwesenheit, Nähe und Ferne. Und ganz am Schluss ist es dann plötzlich, kommt eine Realität und man hat jemanden schwer in den Armen.
Spürt ihn wirklich auch körperlich.
Und die schützt einen und reicht aus, um weiterleben zu können vielleicht.
Ich sehe das schon auch so, trotzdem ist dieses Wort schwer kein leichtes Wort. Mhm. Und der Weg, also dieser Weg, dieses Hinab und Hinauf, es ist ein langer Weg zwischen den beiden, der von Wasser und Feuer gekennzeichnet ist und wo die Pfützen tief sind. Ein langer
Weg. Was auch spannend ist, dass du, was eigentlich fliehen möchte, das Ich liest die Flucht des Dus, ne? Also hier die, wie die Flucht, die ich herauslese aus deinem Blick. Also das, was das lyrische Ich, sage ich mal, selber ausstrahlt, bringt das Gegenüber zur Flucht.
Stimmt, nur am Anfang unsere, dann spaltet sich sie nicht, genau. Und du.
Aber es ist auch eine Flucht, die das lyrische Ich zubilligt, diesem Du. Mhm. Und das finde ich so schön in diesem Gedicht.
Wacholder. Zuweilen sind unsere Lippen Beeren mit bitterem Saft. Und nahe an deinem Körper bin ich so ferne von dir. Es ist deine Wange und dein unverkennbarer Mund. Du aber bist nicht mehr da. Ein gebrochenes Streichholz erlischt zwischen Steinen am Abhang. Jeder Schritt hat ein Echo und die Wasserpfützen sind schwarze Löcher, in denen die Wolken sich wälzen, wie die Flucht, die ich herauslese aus deinem Blick. Doch jählings, wie das erschreckte Kind, wenn's aus dem brennenden Haus schreiend stürzt, sind's Kilometer, die du durchläufst, um den Brunnen hinaufzusteigen. In meinen Armen spüre ich dich plötzlich schwer und lebendig. Und das reicht, um uns vor der Nacht zu beschützen.
Warum wirkt das eigentlich so stark? Also Sie sind ja beide sehr betroffen oder sehr begeistert, sehr angetan. Was wirkt eigentlich so stark?
Für mich ist es schon diese starke Dynamik, diese Nähe zu Beginn, die Nähe wieder am Schluss und dazwischen dieser lange Weg, dieses Hinab und Hinauf, die Pfützen, die eine Tiefe haben, die Pfützen, die nicht nur irgendwie 1 Zentimeter tief sind oder 2, sondern in ein schwarzes Loch hinabreichen. Ich glaube, das ist das, was mich so anzieht in diesem Gedicht.
Ja, das ist der Existenzielle, was da vorkommt. Also es geht nicht in die Mitte, es sucht sich nicht den Mittelweg, sondern geht nach ganz unten, um dann wieder nach oben zu steigen.
Nun ist Wacholder ein Gedicht, was man als typisch bezeichnet hat für Schlunecker. Wir wollen hier aber noch auf einen anderen Aspekt seines Schaffens aufmerksam machen. Und zum Übergang dazu lesen wir das folgende Gedicht, Susanne Marie Frage.
Fluss. Heute Abend sind Blut und Ehre verkäuflich. Wir sind müde, dass wir so lange gedient haben, unnütze Worte gesprochen und nach Recht und Liebe geschrien. Alles vergeht heute Abend, vergessen wird alles. Der Fluss, so lieblich wie Laubwerk, die schon verleugneten Toten durch ihre Freunde und ihre Brüder, wie eine alte Liebe, vor der man erröten könnte. Wir gehen, entfernen uns immer mehr vom Feuer und von den Worten vor allem und selbst von den Freunden. Die Nacht ist rein wie eine Woge. Feierabend. Das Werk ist vollendet. Die Plane gezogen, man geht. Morgen jedoch, ich weiß, beginnt alles von Neuem. Der Todeskampf hat kein Ende. Wir gehen, entfernen uns immer mehr vom Feuer und von den Worten. Ich halte wie früher deine Hand in der meinen. Man kann nicht, so sagst du, wie ein Stern immerzu wachen über dieser dunklen, zerrütteten Welt.
Wir haben dieses Gedicht ausgewählt als Übergang zu dem etwas politischeren Jean-Pierre Schlunecker. Und gerade diese letzte Zeile erschien uns als gute Brücke zu diesem anderen Aspekt, über den wir jetzt sprechen wollen, über Jean-Pierre Schlunecker.
Also man kann nicht, so sagst du, wie ein Stern immer zu wachen über dieser dunklen, zerrütteten Welt. Wir fragen uns mal, wie das ist, dieser politischere Schlunecker. Und zwar fragen wir uns das mit zwei Gedichten, die Sie nun hintereinander hören. Ebenfalls gelesen von Susanne Marie Wrage.
Todesbüsche für Georges Wagen. Wenn ich daran denke, dass ein Mensch in einem Feuerbusch sterben wird, für die Festkanonen mit trockenen Kieseln tief im Gesicht und Händen verkrampft in der Brennnesselböschung, sehe ich ihn allein wie ein schreiendes Kind, ein Kind, welches niemand hört. Wenn ich daran denke, dass ein Mensch sterben wird mit Kinderaugen und roten Händen, mit Gesicht und Körper und Händen und in Bauch und Nieren einem Polypen der Angst, schließt sich der Himmel und alle Vögel fliegen davon. Wenn ich daran denke, dass ein Mensch sterben wird, gefangen in Todesbüschen, in den Nebeln der Reisfelder, sehe ich ihn auch wie ein Boot, reglos einen Augenblick auf dem Gipfel der Woge. Dann habe ich die Traurigkeit eines Bettlers, der sich an einem Feldrand hinfallen lässt. Für heute hat die Hoffnung ein Ende. Hommage zur Erinnerung an Ethel und Julius Rosenberg. Ihre Nacht war keine Nacht wie eine andere. Ich weiß, es gab Leute, die tanzten und lachten. In dieser Nacht waren wir verlassen. Die Bäume leuchteten im Wind. Die Frauen puderten sich auf der Straße. Und die Sterne glänzten wie immer am Himmel. In dieser Nacht wagten wir nicht, uns ins Auge zu schauen. Mordgeruch vergiftete alle anderen Gerüche. Und das Schlimmste, sprechen, ins Zimmer zurückkehren, sich im Gewebe alltäglicher Gesten wiederfinden, sich anschauen, warm und lebendig, in einem Spiegel. Die Lampe anzünden, die Uhr nachstellen, worin die Ewigkeit von ihren Qualen aufknirschen würde. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass diese Nacht aufhört. Aus Beton ist die Mauer der Zeit heute Abend. Es gibt keine Hoffnung mehr, dass diese Nacht aufhört. Und die, die nachts aufwachten, mehr tot als lebendig, im Traum von 1 Million Blitze gezeichnet, sahen, es war wirklich so. Sie hatten es gesehen. Dies sagten Menschen, unsäglich viele Menschen. Doch seither verfolgt sie ein Schatten und lässt nicht von ihnen.
Hommage von Jean-Pierre Schlunecker. Gewidmet ist das Gedicht Ethel und Julius Rosenberg. Die beiden sind 1951 in den USA zum Tode verurteilt worden und 1953 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Dem ging ein unsauberer und manipulierter Prozess voraus, in dem der Richter festgestellt hat oder festzustellen glaubte, dass Rosenberg, das Ehepaar Rosenberg, mit seiner Spionage für die UdSSR die Atombombe der UdSSR ermöglicht habe. Der Prozess und dieses Urteil haben sehr große Emotionen ausgelöst und weltweite Aufmerksamkeit erregt. Deswegen wird es hier wahrscheinlich auch aufgegriffen. Man hat gespürt, dass dieser Prozess unsauber ist. Es wurde fassbar, dass in Amerika eine antikommunistische Hysterie herrschte, verbunden mit dem Namen McCarthy. Und es wurde erfassbar, dass die UdSSR in ganz kurzer Zeit, in wenigen Jahren, vom Verbündeten zum Feind geworden ist. Außerdem waren die beiden sehr mutig. Sie haben jede Kooperation mit dem Gericht verweigert, im Unterschied zu anderen Angeklagten, die dann auch mit Gefängnis davon kamen. Und sie waren beide sehr jung, 35 und 37 Jahre. So viel zum dem Hintergrund. Das ist eigentlich ein tagesaktueller Hintergrund. Die Frage ist jetzt nur eigentlich, was interessiert uns heute noch? Wie macht er das eigentlich, dass er über dieses Tagesaktuelle hinauskommt zu irgendetwas Grundsätzlicherem, Schlunecker, mit diesem Gedicht?
Also was mir aufgefallen ist in beiden Gedichten, ist diese Zeitzone, die entsteht, wenn man erschüttert wird, wenn man zum Beispiel eine ganz grausame Nachricht erhält oder eine sehr traurige Nachricht nur, wenn etwas passiert, was ganz Schlimmes passiert und dann der Alltag gestört wird und man findet nur mühsam zurück zur Normalität. Das kann auch weniger lang oder länger dauern. Und alles ist etwas gespenstisch und bedrohlich in diesem Moment. Und das ist für mich dieses Überzeitliche in diesen beiden Gedichten.
Gefühle, die man nicht unterbringt sozusagen im Alltag, in dem man gefesselt ist.
Also dieser Moment in dem Gedicht Hommage, das ist höchstwahrscheinlich ja die Nacht, in der die beiden auf den elektrischen Stuhl gesetzt werden und getötet werden. Und da einfach einzuschlafen, ganz normal und am nächsten Tag auch wieder aufzuwachen, ist diesem Jean-Pierre Schlunecker nicht möglich und er schreibt dieses Gedicht. Oder es ist ihm nicht möglich, an diesen Mensch zu denken, der stirbt auf einem Feld in den Todesbüschen mit Kinderaugen und dann einfach wieder zum Alltag hinüberzugehen, sondern er fällt um wie ein Bettler am Ende des Tages. Das ist das, was mich bei diesen Gedichten nach so viel Zeit, jetzt nach 5 Jahrzehnten eigentlich, sehr berührt.
Ja, es ist diese ungeheure Empathie, die er hat, also nicht nur für das Gegenüber, also was er beschreibt, also von eben dem Du, wessen Flucht er versteht, wie in dem ersten Gedicht gehört, sondern dass er also offensichtlich wie ein Schwamm alles aufsaugt und sich zu eigen macht und damit umgehen muss und umgehen will und auch da ja so in die tiefste Tiefe geht, wie bei dem Liebesgedicht auch.
Empathie, ja, würden Sie sagen, dass es irgendwie aufgeregtes Gedicht ist, ein anklägerisches, ist Empörung zu spüren?
Nein, eine absolute Identifikation. Also ich finde nicht Empörung zwangsläufig, aber eine komplette Empathie, eine Hommage an diese beiden Menschen.
Es ist eine Unaufgeregtheit, ohne falsche Empörung. Und vielleicht kann ich da nochmal die Brücke zurückmachen zu unserem Übergangsgedicht. Man kann nicht, so sagst du, wie ein Stern immer zu wachen über dieser dunklen, zerrütteten Welt. Das Du warnt ja dort vor diesem ewigen Wachen über der zerrütteten Welt, was eben auch eine Verausgabung mit sich bringt. Und das kommt mir bei seinen Gedichten ganz stark entgegen, diese Verausgabung. Wenn man diese Aufrichtigkeit und diese Empathie an den Tag legt, wie oft kann man das, wie oft kann man es verkraften, wie viele Gedichte kann man darüber schreiben?
Zum Abschluss unseres Gesprächs über Schluneckers Gedichte noch eines, Susanne Marie Vrage.
Ich sage Licht und ich sehe das zitternde Laub. Ich sage See und im Einklang tanzen die Wogen. Ich sage Blatt und ich spüre auf den Lippen den Kuss. Ich sage Flamme und schon kommst du als lohender Busch. Ich sage Rose und ich sehe die sich öffnende Nacht. Ich sage Erde, augloser Schlaf und verborgene Lieder. Ich sage Liebe, wie man zärtlich Lefkoje sagt. Ich sage Frau und das Echo deines Namens. Schon ist es da.
Wir kommen zu einem Gedichtband mit dem Titel Fräulein Militanz von Meena Kandasamy, einer indischen Autorin. Übersetzt aus dem Englischen hat Raphael Urweider. Die Ausgabe im Wunderhorn Verlag bringt eine Auswahl aus 2 Gedichtbänden. Und zwar bringt sie von jedem Gedicht das englische Original und die deutsche Übersetzung. Susanne Marie Wrage stellt Ihnen die Autorin vor.
Meine Auswahl ist auf Mina Kandasamy gefallen, weil sie vielleicht ein bisschen im Geiste die Enkelin oder die kleine freche Schwester von Schlunegger ist. Also ich finde sie sehr empathisch wie ihn. Sie nimmt sich der Frauen, des Feminismus an, der Rechte der Frauen, spricht sich gegen das Kastenwesen aus, ist eine sehr junge Frau, 30 Jahre jung, in Indien geboren, eine promovierte Linguistin, hat in England und in Amerika Fellowships gehabt. Politische Aktivistin, schreibt einen ausgezeichneten Blog, schreibt großartige Essays und in diesem Jahr erscheint ihr erster Roman, The Gypsy Goddess. Heute lebt sie in Chennai, das ist das frühere Madras. Und sie ist sehr unverblümt, nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie beschreibt Aggressivität und Gewalt gegen Frauen, ohne, finde ich, selber aggressiv zu sein. Sie verkehrt die Verächtlichkeit, der Frauen physisch wie verbal ausgesetzt sind, in eine Waffe gegen die Verächter. Sie spricht offen von Indien als einer Rape Nation, als einer Vergewaltiger-Nation. Und sie scheut sich auch nicht, Ikonen wie Mahatma Gandhi vom Thron zu stoßen, weil der sich keineswegs gegen die Abschaffung der Kasten eingesetzt hat. Der ist auch in einem Gedicht verewigt, was in diesem Band herausgekommen ist. Mich beeindruckt einfach die unglaubliche Präsenz, mit der sie nicht nur sich beschreibt, sie schreibt durchaus auch Liebesgedichte, aber mit der sie sich der Frauen des Feminismus annimmt und mit einer Unverblümtheit und Frechheit, die ihresgleichen sucht und aus diesem Grunde und dann auch noch literarisch sehr schön ist und poetisch. Und aus diesem Grunde habe ich mich für Mina Kandasamy entschieden.
Das Licht, was zu ihr passt, ist das fieberhafte Licht. Ein Gedicht heißt ja auch fieberhaftes Licht. Wir hören jetzt aber ein anderes Gedicht.
Das erste Gedicht, was ich vorlese, heißt A Cunning Stunt auf Englisch. Es ist übersetzt von Raphael Urweider in eine Tour de Force. Mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt, höre ich den Wörtermann zu mir kommen. Er vergräbt sein Gesicht zwischen meinen Schenkeln. Er sagt, auch unter irgendeinem anderen Namen würde eine Möse genauso komplex riechen. Dann schnüffelt er in Sanskrit und tauft sie Yoni, den Bauch, Uterus, Vulva, Vagina, die weiblichen Zeugungsorgane. Erinnerung macht medizinischer Terminologie Platz, macht Metaphern Platz, als dieser Mann sich in ein Wortmonster verwandelt, das sagt, mit ihr sei Geburtsort gemeint, Quelle, Ursprung, Frühling, Brunnen. Und mit seinem ersten Stoß wird sie auch ein Ort der Ruhe, Lagerstätte und Gefäß für seine Erektion in der Größe des Monier-Williams-Wörterbuches. Er reißt sich los, um die Bedeutung anzupassen und Möse wird nun zu Sitz, Raum, Heim, Höhle, Nest, Stall und er spreizt meine Beine noch mehr und stößt stärker und stößt härter und es zerreißt mich, dass ich die Bedeutung enthalte von Familie, Rasse, Vieh und Kaste und Existenzform und Platz bestimmt durch die Geburt und ich halte es nicht mehr aus. So aufgespießt kann ich nicht weglaufen. Ich habe Angst. Ich werde frigide. Ich tue, als ob.
Mina Kandasamy, eine Tour de Force, gelesen von Susanne Marie Wrage hier in Passage über neue Lyrik. Ein heftiges Gedicht. Wer ist dieser Wörtermann, der da zu ihr kommt?
Also für mich ist es der Mann, der die Deutungshoheit hat und der Frau eigentlich alle Attribute zueignet. Sie setzt sich nicht die eigenen Attribute, sondern er hat die Deutungshoheit. Er ist der Gebildete. Vor dem Hintergrund, dass in Indien immer noch 40% Analphabetismus herrscht, könnte man sich auch überlegen, Worte gleich Macht. Der lesen kann, der schreiben kann, hat die Macht inne.
Ich finde, es ist wirklich die Sprache als Usurpator, als Besatzer, als Besetzer. Also ob die jetzt, die ist sicherlich männlich gesehen, also aus der Mann, der das spricht, sie sagt auch Wörtermann, aber es ist ganz klar das Besitzergreifen, das...
Das Wort Monster auch.
Naja, ist ein Monster.
Also es ist auch sehr, sehr viel mehr wirklich, glaube ich, sprachlich gedacht als jetzt physisch.
Ich habe mich nur etwas erschreckt über das Wort, dass er ein Gebildeter sei. Das muss er doch nicht unbedingt sein. Er negiert das Individuum. Er sagt, du hast keine Individualität und macht sie dann. Er tauft sie dann, er interpretiert sie dann. Sie ist Zeugungsorgan, Vulva auf der einen Seite, dann ist sie Quelle, Ursprung, Frühling, dann ist sie Raum, Heim, Höhle, Nest, Stall, dann ist sie Familie, Rasse, Vieh und Kaste. Sie ist all das, was die Ideologie und die männliche Fantasie diesen Frauen zuordnet. Gebildet muss der doch nicht sein, nur Mann.
Ich sage Ihnen, warum. Nein, ich finde nicht. Diese Bezeichnungen Quelle, Ursprung, Frühling, Brunnen braucht ja doch eine Sprache für etwas. Und es ist eine Versprachlichung der männlichen Sehnsucht oder des männlichen Blicks oder des männlichen Akts. Und ich finde, es macht es umso schlimmer. Es ist nicht einfach ein Mann, es ist der Wörtermann. Und das macht es, finde ich, noch mal schlimmer.
Ich komme gerne nochmal auf den Titel zurück. Ich habe es angedeutet, im Original heißt es A Cunning Stunt und das heißt so quasi übersetzt ein durchtriebenes Luder. Und auf Deutsch ist es übersetzt in eine Tour de Force. Und wenn man unter diesem Titel das Gedicht liest, kommt es sehr schwer, sehr betrübt, sehr verletzt einem vor. Wenn man es unter dem Titel ein gerissenes Flittchen liest, kann man das Ganze sehr viel heiterer und humorvoller nehmen und sehr viel, also weniger aus dem indischen Kontext, würde ich mal sagen, also das Männliche, was über das Weibliche bestimmt und spricht, sondern vielleicht viel konkreter über zwei Menschen liegen miteinander im Bett und plötzlich fängt ein Sex-Talk an und der driftet in eine völlig falsche Richtung und den sie aber beantwortet mit, da ziehe ich mich zurück, da halte ich mich raus. Also damit lasse ich mich nicht überziehen in einer gewissen Weise.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form ironisch gelesen werden kann. Weil, also erstens mal lässt sich ja die Situation in Indien sicher nicht wegdenken. Und wir können es auch nur erahnen, wir drei. Also spätestens dann, wo es darum geht, dass es sie zerreißt und dass sie sich letztendlich ja selbst verleugnet, also sie wird frigide, ist für mich kein Ironiesignal mehr möglich. Höchstens dort vielleicht ein bisschen so dieses Ironische, wie er sie nennt, also was er da alles für Wahnsinnswörter generiert, dass das fast ein wenig lächerlich klingt. Aber am Schluss artet es ja alles aus in einem Zerrissenwerden und in einer Selbstverleugnung. Und A Cunning Stunt habe ich eher so gelesen, das ist quasi der einzige Trick, den ich habe, ist am Schluss die Selbstverleugnung. Die Ironiesignale im Text haben sich mir nicht erschlossen.
Vielleicht muss man nicht von Ironie sprechen, vielleicht von der Heiterkeit, weil was ich finde auffällig ist bei all ihren Gedichten, dass sie nie abstürzt in eine Sentimentalität und in eine Opferposition, sondern dass sie prinzipiell die was ich vorhin angedeutet habe, umkehrt die Haltung. Also das, was von den Männern als verächtlich dargestellt wird, kehrt sie um in so sind wir, das bin ich. Also ihr könnt noch so lange über uns verfügen, auf uns einreden, auf uns eindreschen. Wir werden immer so gewitzt sein, dass wir das als Waffe gegen euch benutzen. Und ich finde, das kommt in diesem Gedicht sehr wohl auch raus. Also wenn Sie zum Beispiel dieses Bild vom, ich habe dann tatsächlich nachgesehen, die Erektion in der Größe des Monier-Williams-Wörterbuchs, das ist ein, das gültige Wörterbuch Sanskrit-Englisch und hat die Maße 29 mal 17 mal 7 Zentimeter. Also ich kann das nur auch mit einem großen Augenzwinkern lesen, wie sie darauf reagiert, dass der Ernst der Sache und der Gegenstand völlig ironiefrei ist, ist unbenommen. Aber wie sie damit umgeht, literarisch, finde ich, ist immer...
Also es hat eine Kraft.
Eine kleine Überhöhung und eine kleine Kraft
und
nicht eine große...
Große Kraft. Ich habe es auch eher so gelesen und auch wenn ich mich selbst verleugne, ihr werdet mich nicht zerstören können. Es ist in allen Gedichten von ihr ist diese Kraft da. Es ist kämpferisch und nicht Opfer. Aber trotzdem sagt sie, was ihnen oder ihr passiert. Ohne es zu tabuisieren, ohne es zu beschönigen, ohne eben in eine Opferrolle zu kommen.
Ja, aber das auch macht ohne damit permanent traumatisiert zu sein. Und das ist der Unterschied in der Lesart für mich.
Mhm. Also für mich war die... ironische Lesung mit der zweiten Strophe schon vorbei. Dass der Mann, dieser Wörtermann, sagt, egal wie du heißt, alle Mösen riechen gleich. Das war für mich schon so ein Hammer.
Kann ich nur widersprechen, weil ich glaube, er sagt auch unter irgendeinem anderen Namen würde eine Möse genauso komplex riechen. Damit ist nicht ihr Name gemeint, sondern der Name, den er diesem Geschlechtsteil geben würde, meiner Meinung nach.
Das stimmt, nur was sich ja hier auch schon am Anfang herausstellt und was für mich dann auch wiederum gegen eine Ironie spricht, ist ja die Versachlichung. Er gibt die Begriffe an, er gibt alles an. Sie macht nichts. Sie kann, es wird etwas die ganze Zeit mit ihr gemacht.
Also mir geht es wirklich nicht um eine Ironie. Es geht letzten Endes geht es um die, finde ich, sehr jugendliche Heiterkeit, mit der sie dieses entsetzlich komplexe Thema beschreibt. Also von Männlichkeit, von Besetzung und Usurpation. Und mein Hutziehen geht dahin, dass es leicht und luftig bleibt.
Jugendliche Leichtigkeit ist ein wunderschönes Stichwort. Wenn sie selber einzelne, gewisse ihrer Gedichte liest, dann hat sie genau das. Wir hören jetzt mal einen Auftritt von ihr, wo sie als Autorin bei der Opening Night des 14. Poetry Africa Festival in Durban, also in Südafrika, auftritt, eines ihrer Gedichte liest. Das war im Jahre 2010. Das Gedicht, das sie liest, heißt Mulligatawny Dreams.
From India, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Meena Kandasamy.
Mulligatawny dreams. I dream of an English full of the words of my language. An English in small letters, an English that shall tire a white man's tongue. An English where small children practice with smooth, round pebbles in their mouth to spell the right ra. An English where a pregnant woman is only and simply a stomach child lady. An English where the magic of black eyes and brown bodies replaces the glamour of eyes in dishwater blue shades and the airbrush romance of pink-white cherry blossom skins. An English where love means only the strange frenzy between a man and his beloved and not between him and his car. An English without the privacy of its many rooms. An English with suffixes for respect. An English with more than 36 words to call the sea. An English that doesn't belittle brown or black men or women. An English of tasting with five fingers. An English of talking love with eyes alone. And I dream of an English where men of that spiky, crunchy tongue buy flower garlands of jasmine to take home to their coy wives for the silent demand of a night of wordless, whispered love.
Meena Kandasamy in Durban im Jahre 2010 mit einem Gedicht, das Ihnen jetzt Susanne Marie Frage noch auf Deutsch vorliest.
Oh, was ein Erbe.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, die Reaktion des Publikums auch. Ne? Ja.
Sollen wir auch ein bisschen?
Ich bitte darum. Ich träume von einem Englisch voll der Worte meiner Sprache. Ein kleingeschriebenes Englisch. Ein Englisch, das die Zunge eines Weißen müde macht. Ein Englisch, das Kleinkinder üben mit glatten, runden Steinen im Mund, um das richtige Na auszusprechen. Ein Englisch, in dem eine schwangere Frau nur eine Bauch-Kind-Dame ist. Ein Englisch, in dem die Magie schwarzer Augen und brauner Körper den Zauber von abwaschwasserblauen Augen ersetzt und den Airbrush-Kitsch von rosa-weißer Blütenhaut. Ein Englisch, wo Liebe nichts anderes als die komische Anziehung meint zwischen einem Mann und seiner Liebsten, nicht ihm und seinem Wagen. Ein Englisch
ohne die Privatsphären seiner verschiedensten Räume. Ein Englisch mit Endungen für Respekt. Ein Englisch mit mehr als 36 Wörtern für mehr. Ein Englisch, das kleine, braune oder schwarze Menschen nicht verniedlicht. Ein Englisch, das mit 5 Fingern schmeckt. Ein Englisch, das nur mit den Augen von Liebe redet. Und ich träume von einem Englisch, wo Männer mit spitzen, knusprigen Zungen Jasminblumenkränze kaufen, um sie ihren scheuen Frauen nach Hause zu bringen, als stille Aufforderung zu einer wortlos geflüsterten Liebesnacht.
Etwas sollte man doch vielleicht noch sagen, was Malegatheni heißt.
Was heißt es denn?
Suppe, es ist eine Suppe, es ist eine tamilische Suppe.
Ah, aber ich glaube, es ist eine Suppe, die es in England gibt, die als indisch bezeichnet wird. Das ist eben auch noch die.
Mit Malegatheni Dreams von Meena Kandasamy verlassen wir diesen Gedichtband und wir kommen zu einem Gedichtband von Lars Gustafsson. Den schlagen wir auf und lesen gleich los.
Die Uhr in der Küche hat niemand umgestellt. Mitten im grünenden Sommer zeigt sie die Winterzeit. Und das darf sie dann wohl tun. Mitten im Sommer gibt es Teergeruch und Duft von Himbeeren. Eine braune alte Uhr, die stehen geblieben ist. Die Boote mit Wasser gefüllt und der Bootsmotor, der aufgegeben hat. Der herbere Duft der Brennnesseln im Schatten der Scheunen. Die Seeschwalbe, die geduldig wieder und wieder über demselben Wasser kreist. Das verlassene Haus an der alten Straße mit den abblätternden Tapeten der Zimmer. 2 Pferde, die aussehen, als hätten sie immer schon dort am Heuschober gestanden, der langsam im Boden versinkt. Der treue Fliederbusch ist jetzt schon verblüht. Mitten im Sommer geht da ein Wind, der nur Abschied will.
Die Uhr in der Küche hat niemand umgestellt, von Lars Gustafsson. Und das Licht, das zu Lars Gustafsson gehört, das ist die fallende Dämmerung. So heißt nämlich auch ein Gedicht, wo die Erinnerung plötzlich auftritt und so flügelschlagend gegen die Scheibe schlägt. Dämmerung, weil Lars Gustafsson ist 78 Jahre alt. Und in der Dämmerung fliegt ja auch bekanntlich die Eule der Minerva. Er ist Philosoph. Promovierter Philosoph sogar, Mathematiker, habilitiert, konvertiert zum Judentum, kurz ein gelehrtes Haus. Und er ist ein vielgereister Mann, er lebt heute in Stockholm und sagt mit seinem etwas trockenen Humor, wenn man ihn nach Schweden fragt, naja, es gibt Länder mit einem besseren Klima. Viele Romane hat er geschrieben, Gedichte, Essays in großer Zahl. Man kennt vielleicht den Film Der Bienenzüchter von Theo Angelopoulos, der auf einen Roman von ihm zurückgeht. Zuletzt erschienen ist auf Deutsch Der Mann mit dem blauen Fahrrad im Jahre 2013, ein Roman angeregt von Fotos seines Vaters. Darin ein Stichwort ganz wichtig ist, das wir vielleicht gebrauchen können für diese Gedichte, nämlich das poröse Verhältnis zur Wirklichkeit. Jetzt geht es aber um den Gedichtband Das Feuer und die Töchter von Lars Gustafsson bei Hansa erschienen, aus dem Schwedischen von Barbara M. Karlsson und Verena Reichel. 7 Kapitel aus dem ersten umfangreichen Kapitel im Schmetterlingsschatten, nun also das Gedicht Die Uhr in der Küche. Ein uraltes Thema, es geht um die Zeit. Was hat er eigentlich Neues zu sagen zu diesem Thema?
Ich kann nur so antworten, dass es mich spontan erinnert hat an das Gedicht von Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit, und dass dieses von Gustafsson so die lichte Seite der Medaille ist. Also dass er so eine ganz, ja, Sie haben von Dämmerung gesprochen, aber eigentlich eine ganz heitere, lichte Seite von vergehender Zeit beschreibt, die er anhalten möchte damit und also die Zeit stunden möchte, damit man noch etwas länger teilhaben kann an dem, was blättert und bröckelt.
Und dann haben wir auch diese 2 Pferde, die so aussehen, als hätten sie immer schon dort gestanden. Und gleichzeitig der Heuschuber, der irgendwie im Boden versinkt, hat ja auch etwas Humorvolles schon fast, kann man sagen. Es ist ein relativ heiteres Bild.
Also kalt erwischt einen am Schluss der Wind, der einem fast den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es so jäh einen Kern von Traurigkeit trifft, da möchte man gleich heulen.
Ja, ich fand schon, dass in jedem von diesen Bild auch ein Vergehen der Zeit genannt wird. Für mich stellt dieses Gedicht so verschiedene Geschwindigkeiten des Vergehens hintereinander zusammen. Das Boot vergeht ja auch, aber natürlich viel langsamer. Die Pferde vergehen relativ schnell, sie stehen aber da, als würden sie in einer anderen Zeit stehen, nämlich fast ewig. Der Flieder ist jetzt schon verblüht. Es geht schon immer dieser Vergänglichkeitswind.
Es geht der Vergänglichkeitswind und dann gibt es eben, das macht auch wieder dieses Leichte aus, diesen Duft von Himbeeren. Also über dem Ganzen, was einsinkt, nicht mehr funktioniert, kaputt ist, die Tapeten, die herunterkommen, gibt es noch diesen Duft von Himbeeren und dann eben dieser Wind, aber der will eben leider nur Abschied.
Was ich auch auffällig fand, gerne nach diesem Gedicht von Mina Kandasamy, als Sie den Titel gelesen haben, die Uhr in der Küche hat niemand umgestellt, das ist wirklich witzig, weil es eigentlich eine Alltagsgeschichte ist, wo jeder denkt, ja, na und, halt. Und dann kommt aber der philosophische Untergrund dazu.
Und die verschiedenen Geschwindigkeiten finde ich auch interessant, die Sie vorher erwähnt haben, weil der Zeit wird auch etwas vorweggenommen, nämlich die Winterzeit. Also die ist eigentlich schon da.
Das Gedicht hat ein ganz raffiniertes Ineinander von verschiedenen Zeiten. Auch in diesem Bild von den Pferden, die ja kürzer leben, aber gleichzeitig in einem Bild stehen, was Ewigkeit suggeriert. Das kommt immer wieder.
Und dann gibt es aber auch diesen Trost mit dem treuen Fliederbusch. Der ist ja noch da.
Aber verblüht.
Wir machen weiter mit dem Thema Zeit.
Zeitvertreib. Tis für Drif. So hieß eine Zeitschrift, die es einmal gab, mit einem ziegelroten Einband. Zeitvertreib, also. Zeit, wie könnte man sie vertreiben? Wir haben so wenig Zeit. Und wenn wir sie wirklich vertreiben wollen, wie sollte das gehen? Eine Wissenschaft wäre erforderlich, die überblickt, erklärt, verdeutlicht diesen eigentümlich traurigen Ausdruck all dieser Statuen, der römischen Kaiser in Marmor, ihre Trauer darüber, dass sie nichts anderes sind als einstmals lebende Gestalten, schmerzfrei bewahrt in Stein.
Zeitvertreib von Lars Gustafsson. Aber was haben denn eigentlich diese römischen Statuen mit dem Thema Zeitvertreib zu tun?
Also ich habe mich ja sowieso erst mal gefragt, was hat die Zeitung mit den Statuen zu tun?
Ja, so kann man es auch fragen.
Habe dann für mich doch so eine Klammer gefunden. Also erstmal gut, das Gedicht fängt dann so an als Gedanke an diese Zeitung und geht dann weiter in ein anderes Thema. Damit kann ich leben. Nun, und dann habe ich für mich gefunden, der Stein hat etwas Beständiges, den Schmerz ausschließend, die Zeit einfrierend und die Zeitung, das Schnelllebige, aber auch Zeit festhaltend wollen. Das sind diese Klammer, die ich da gefunden habe, die ich auch gesucht habe.
Ja, ich habe das Gedicht natürlich ausgewählt, weil mich gerade dieses Bild von den römischen Statuen getroffen hat. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich schon als kleiner Bub in dem Museum, wo die Gipsabgüsse von diesen römischen Statuen waren, ganz verwirrt war. Weil das ist nämlich nicht irgendein Stein, sondern es ist ein Stein, der mir noch einen Mensch zeigt, der aber irgendwie nicht richtig lebt. Papa sagt dann, die sind 2000 Jahre alt, steinalt, sehen aber nicht alt aus, sehen aber auch nicht jung aus. Wenn man sagt, es ist ein junger Mann, dann heißt es, na, der war aber schon Kaiser mit 16. Dann hat er keine richtigen Augen, guckt einen aber trotzdem an. Also wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo die Zeit vertrieben worden ist, dann in diesen Statuen.
Aber ja, vielleicht im Anblick dieser Statuen wird einem die Vergänglichkeit so deutlich. Also man selber ist ein Sekündchen auf Erden und dann ist man nachher 2000 Jahre in Stein gemeißelt, bekommt es aber selber nicht mehr mit.
Wenn man Kaiser ist. Wir lesen von Lars Gustafsson noch eine kleine Blüte von Gedichten.
Ein Wald marschiert. Jede Nacht, Punkt 11, kommt der tote Wald. Sorgfältig zersägt und in Stapeln auf die vielen Wagen des Zuges geschichtet. Der Zug ist lang, sehr lang. Und einst sang der stärker werdende Wind in allen Baumkronen. Aus den Erinnerungen eines Hobels. Unter der Oberfläche der Dinge verbirgt sich nichts anderes als die Oberfläche der Dinge. Solange wie etwas von den Dingen übrig bleibt, ist es Oberfläche, nichts anderes. Ode an die Göttin der Morgenmüdigkeit. Natürlich gibt es sie. Wenn es nicht einmal sie gäbe, welche Göttin gäbe es überhaupt? auf einem archaischen Gegenstück. Es kann aus billigem Kalkstein sein oder deutlich teurerem grünen Malachit. Ist sie rund, fast eine Sphäre, in sich selbst zusammengerollt, ungefähr wie ein verängstigter Igel. Ihre schmalen Augen lassen nur den bedrohlichen Streifen Licht zu, der ihr sagt, dass die Nacht, ihr einziger Freund, auch eher sie enttäuscht hat.
Das ist es so.
Das ist schon herrlich, ne?
Ja. Ich lese es jetzt jeden Morgen.
Der Brief. Als der Brief kam, und das ist lange her, sah er aus wie ein Brief, wie jeder andere auch. Im schwachen, gelben Schein der Lampe. Und nichts Merkwürdiges stand darin. Doch dieser Brief war der Vorbote.
Und so offen verabschieden wir uns von Lars Gustafsson und seinem Band »Das Feuer und die Töchter«. Sie haben also im Hauptteil Gedichte von Jean-Pierre Schlunecker, Mina Kandasamy und Lars Gustafsson gehört. Wie angedeutet, alle Gedichte können Sie auf unserer Webseite srf2.ch nachlesen oder mitlesen. Wir kommen nun zu unserer Runde mit Tipps. Svenja Herrmann, Ihr Tipp.
Mein Tipp ist der neue Lyrikband von Christian Haller, »Laub vor dem Winter«. Erschien im Wolfbach Verlag, Wolfbach die Reihe, mit ganz wunderbaren Gedichten, die uns durch die kalten Wintertage zu tragen vermögen, ohne zu beschönigen und doch irgendwie sehr tröstend.
Susanne Marie Frage.
Mein Tipp ist Nadja Küchenmeister mit ihrem neuen Lyrikband Unter dem Wacholder, erschienen im Verlag Schöffling und Co. Und ich denke, auch Gedichte passend zur Jahreszeit sind von großer Traurigkeit und großer Sehnsucht und Abschied geprägt und scheinen alle einer Vergangenheit geschuldet und scheinen ebenso alle einer blauen Stunde entsprungen zu sein. Also alle im Zwielicht geschrieben, so scheint es mir, in der Stunde, wo man erwacht und das Herz klopft und man nicht weiß, ob man je wieder einschlafen wird. Sie sind nicht sehr tröstlich, aber sie sind sehr, sehr berührend und sehr eindrücklich.
Ich möchte hinweisen auf den Lyriker, Dramatiker und Romanautor Albert Ostermeier, Jahrgang 1967. Sein Gedichtband heißt Außer mir, und das ist auch der Zustand, den er da erkundet, mit einem richtigen Gewitter von Sprachblitzen, mit einer Flut von Bildern. Und ich fühle mich da bei Vertrautem abgeholt und immer in neue Gefilde geführt. Das singt, das swingt, das hat mir gefallen. Soweit unsere Tipprunde, und jetzt kommt die berühmte Paltis-Runde. Eine Formulierung, eine Strophe, vielleicht auch nur ein Wort, das bei Ihnen auf Resonanz gestoßen ist und das Sie deswegen behalten haben. Wer fängt an?
Also ich möchte gerne eine Strophe aus dem Gedicht Malagutny Dreams von Mina Kandasamy behalten und folgendermaßen: Wo Männer mit spitzen, knusprigen Zungen Jasminblumenkränze kaufen, um sie ihren scheuen Frauen nach Hause zu bringen, als stille Aufforderung zu einer wortlos geflüsterten Liebesnacht.
Mein Paltis ist Schlunecker, Jean-Pierre Schlunecker. Man kann nicht, so sagst du, wie ein Stern immerzu wachen über dieser dunklen, zerrütteten Welt.
Ich möchte im dunklen Monat Dezember wieder auf das Licht kommen. Das ist das bewegte Leuchten, Lueur mobile, habe ich behalten, von Schlunecker. Das Flackern, das ist das fieberhafte Licht bei Kandasamy, der Kämpferin. Und es ist die fallende Dämmerung beim Philosophen Gustafsson. Und zum Schluss unserer Sendung nochmals Gustafsson. Nochmals Dezember. Und herzlichen Dank an Susanne Marie Frage und an Svenja Herrmann für diese Auskünfte und diese Gespräche. Mein Name Felix Schneider. Sie hörten die Passage auf SRF 2 Kultur mit neuer Lyrik. Das Schlusswort hat Lars Gustafsson, gelesen von Susanne Marie Frage.
Besuch des Weihnachtsbaums. Besser als ein Haus im Wald ist ein sehr kleiner Wald im Haus. Ein kurzer Besuch mit tödlichem Ausgang. Vorsichtig. Kein Zweig darf unter dem Fuß brechen. Nicht ein Vogel zu hören. Und das Glück? Eine zurückgelassene Kugel aus tiefblauem Glas, gefunden unter dem untersten Zweig.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.